Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Next Game Review Podcast. Dieses Mal begeben Patrick, Michael und ich, der Götz, uns in die Tiefen der Hölle, um Diablo die Hörner einzustoßen oder abzuschlagen. Thema des Podcasts ist die neulich erschienene Diablo 3 Ultimate Evil Edition. Und um mal gleich einen Einstieg in die Runde zu machen, meine Frage an euch: Was ist eure erste Erfahrung mit der Diablo-Reihe?
Meine erste Erfahrung, wenn ich jetzt einfach mal anfangen darf, das war damals, also den ersten Teil habe ich nie gespielt. Den zweiten Teil habe ich dann bei einem Freund angezockt und war sofort hellauf begeistert. Habe ich mir dann direkt selber plus Erweiterung zugelegt und auch wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende Spielstunden rein investiert. Und konnte es natürlich wie die gesamten Diablo-Fanboys nicht abwarten, dann endlich irgendwann mal Teil 3 spielen zu dürfen. Und ja, so war ich auch einer derjenigen, die den berühmten Fehler, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer er war, am Erscheinungstag hatten und das Spiel nicht spielen konnten. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt mittlerweile auch auf dem PC schon bestimmt einige hundert Spielstunden rein investiert in Diablo 3 und deswegen die Xbox 360-Version habe ich ja auch schon, hatte ich auch schon bei Next Game besprochen. Und deswegen habe ich mich jetzt auch echt auf die PS4-Version gefreut und hatte sie mir auch gleich direkt am Erscheinungstag gekauft. Ja.
Und du, Michael?
Ja, bei mir war es eigentlich, also ich habe angefangen mit Teil 1 damals. Müsste ja auch jetzt auch schon, lass mich überlegen, 16 Jahre her sein oder so. So 98, glaube ich.
Ja, 98. Ich glaube, 98 ist das Spiel rausgekommen.
Irgendwie so, ja. Ich habe mir damals sogar extra einen neuen PC gekauft, weil ich zu dem Zeitpunkt immer noch einen 486 mit 40 MHz hatte, der einfach zu schwach war für das Spiel. Deswegen habe ich mir extra einen neuen PC gekauft, weil ich das Spiel bei meinem Kumpel gesehen habe und ich fand es so toll, dass ich das unbedingt haben musste. Und habe auch Diablo 1 wirklich hunderte, wenn nicht tausende Stunden gespielt, allein mit meiner besten Freundin damals haben wir auch online gespielt, noch zu Zeiten vor dem Battle.net über 56K-Modem. Also war eigentlich recht witzig. Natürlich war es auch klar, dass ich dann Teil 2 gespielt habe, wie er eigentlich rauskam. Und den habe ich auch ziemlich lange gespielt. Dann bin ich eigentlich mehr so ins Konsolenlager gewechselt. Deswegen habe ich Teil 3 eigentlich mehr oder weniger ausgelassen damals und bin jetzt erst zur Konsolenversion eigentlich wieder eingestiegen, weil Diablo 3, aber ja, ich habe es nicht bereut. So.
Ja, also ich bin genauso wie Michael ein langjähriger Spieler. Also bei mir fing es auch mit dem ersten Teil an. Ich habe alle Diablo-Spiele mit allen Add-ons gespielt. Ich habe sogar die legendäre Cow-Quest von Diablo Hellfire gemacht. Und da gab es ja diese Möglichkeit, via Texteditor musste man ein bestimmtes File erstellen und das dann in den Spielordner reinkopieren. Und dann hatte man diverse Möglichkeiten, darunter auch die Cow-Quest. Also da war ich sehr angetan, fand ich recht amüsant. Ja, Teil 2 habe ich dann auch später angefangen, aber leider nie zu Ende gespielt. Ich habe das noch irgendwo in meiner Sammlung. Ich habe das mit einem Freund drauf und runter gespielt. Wir haben auch online gezockt und irgendwann ist dann eingeschlafen und andere Dinge sind dann inzwischen gekommen. Teil 3 habe ich mir dann erst Anfang dieses Jahres gekauft. Das heißt, ich habe dieses ganze Drama von wegen Fehler hast nicht gesehen, Gott sei Dank nicht mitgekriegt. Aber ich fand, dass Blizzard bei Teil 3 sehr vieles zu einfach gemacht hat, unter anderem den Talent Tree, was mich allerdings, um jetzt den Bogen zu der Konsolenfassung zu schlagen, bei der Ultimate Evil Edition kurioserweise nicht gestört hat. Und ich muss sagen, seit ich das Spiel wirklich besitze, läuft es in meiner Konsole richtig gehend heiß. Und das hat dieses Jahr bislang kaum ein anderes Spiel geschafft.
Also ich kann dir da auch nur zustimmen. Ich habe halt Diablo 3 auch auf dem PC schon rauf und runter gespielt. War auch ein bisschen enttäuscht von dem Skilltree, wenn man jetzt den Skilltree überhaupt nennen kann. Ich muss aber auch sagen, ich fand es im Nachhinein, also der Vorteil, muss man ganz klar sagen, ist bei Diablo 2, wenn du dich verskillt hast, dann musstest du halt einen neuen Charakter anfangen. Ja? Wenn du es irgendwann an einen Punkt gekommen bist, wo du gemerkt hast, verdammt, ich habe hier einfach keine Schnitte mehr und das liegt einfach daran, dass ich zu dumm war, meinen Charakter richtig zu skillen, dann konntest du halt neu anfangen. Da dieses Problem, hatten wir aber auch schon in einem anderen Podcast, hast du mittlerweile halt in vielen Games. Und leben auch bei Diablo 3. Dafür ist Diablo 3 wesentlich einsteigerfreundlicher, sodass ich damit auch zum Beispiel meine Freundin ans Zocken kriegen konnte.
Oh.
Ja, also die spielt Diablo 3 am PC auch rauf und runter. Hat mittlerweile sogar schon mehr Charaktere als ich. Ich fand damals schon die Konsolenfassung recht gelungen, wenn sie auch grafisch nicht so beeindruckend war. Also die 360-Version. Und war jetzt dann doch echt überrascht von der, als ich dann die PS4-Disc eingelegt habe, weil, also man sagt halt eigentlich, es geht halt nie was über einen PC, aber als ich die Texturen da gesehen habe und die Beleuchtung und die Effekte, da habe ich nur gedacht, wow, das konnte mein PC mir nicht so darstellen irgendwie.
Also auf der One ist es ungefähr genauso. Ich kenne zwar jetzt nicht die Xbox 360 PS3-Fassung, aber auf der One ist es wirklich so, das Spiel läuft konstant, naja, nicht ganz konstant. Es gibt ab und zu ein paar kleinere Framerate-Einbrüche, die man allerdings nur am Rande mitkriegt. Es läuft mit 1080p und wirklich 60 Frames per Second. Und wenn man bedenkt, was da teilweise auf dem TV-Bildschirm los ist an Gemetzel und Feinden und hast du nicht gesehen, ist das schon beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viel bescholten die Xbox One ist.
Ja, also,
Ja,
ja,
Patrick?
nee, du hast noch gar nichts dazu gesagt.
Ja, also ich wollte ja noch meine Meinung auch mit einbringen, weil ich bin ja jetzt quasi jetzt frisch bei Diablo 3 dabei. Ich habe ja auch die PS3 und 360-Fassung erstmal liegen gelassen, weil ich gesagt habe, ja, ich will erst mit der neuen Generation dann quasi einsteigen beim Spiel. Und ich muss eigentlich sagen, also ich war eigentlich doch schwer enttäuscht von dem Skilltree. Also ihr wart ja schon, sage ich mal, grundenttäuscht von der PC-Version her. Aber mich hat es doch schon sehr gestört, weil ich fand es eigentlich damals im ersten und zweiten Teil eigentlich schon cool, irgendwie den Charakter noch selber zu formen und selber irgendwie auszuprobieren, welche Fähigkeiten sind jetzt super, welche sind eigentlich eher für die Tonne. Und das fehlt mir schon irgendwie jetzt bei dem neueren Teil. Also Teil 3, vor allem jetzt auf Konsole mit Pad, erinnert mich irgendwie teilweise sehr an Champions of Norrath und die Baldur's Gate Dark Alliance Spiele. Also, muss jetzt nichts Schlechtes heißen, weil die damals ja auch super waren, aber es ist irgendwie nicht mehr so richtig Diablo.
Also ich finde, Blizzard hat auch durch die veränderte Steuerung, und das muss man auch erwähnen, auf dem PC ist es ja so, du steuerst ja eine Figur eher indirekt, sprich, du gibst ihr Befehle, dahin sollst du gehen, den Feind musst du angreifen. Und auf der Konsole ist die Steuerung ja wesentlich direkter, sprich, du steuerst den Charakter selbst und auch die Angriffe selbst. Und ich finde, das hat ein bisschen dazu beigetragen, dass ich mit diesem vercasualisierten Skilltree ein bisschen versöhnt bin. Weil meiner Meinung nach ist dadurch der Fokus, merkwürdig das klingen mag, für mich ist dann dadurch Diablo 3 auf der Konsole kein Action-RPG mehr, sondern mehr ein Hack and Slay. Und es gibt jede Menge ab, es ist gut Action auf dem Bildschirm und ich fühle mich dabei bestens unterhalten.
Ja, also ich muss auch sagen, ich finde halt, dass das Prinzip des nicht vorhandenen Skilltrees, das ist auf der Konsole wirklich passend einfach, weil auf der Konsole will ich einfach gar nicht klar vielleicht diesen Komplex haben, dass ich sage, ja, ich kann mich jetzt dann verskillen, dann muss ich dann einen neuen Charakter anfangen. Wenn ich auf der Konsole zocke, will ich auch irgendwie einfach unterhalten werden und mich ein bisschen entspannen können. Das ist bei Diablo 3 jetzt nun mal wirklich machbar. Ich kann einfach leveln. Es ist meine Stärke ist quasi ja gar nicht groß von meinem Level abhängig, sondern mehr von den Gegenständen, die ich habe. Und was ich eben auch super finde, ist eben diese neue, direktere Steuerung. Also ich finde, das passt einfach. Und ich komme auch super mit dem Zielsystem klar. Also ich hatte da noch überhaupt keine Probleme, dass ich irgendwie einen Gegner nicht getroffen habe, den ich treffen wollte. Und allein die Fähigkeit zu rollen finde ich einfach genial. Gerade in Bosskämpfen ist das so praktisch und so sinnvoll. Also das hätte man auch ruhig in die PC-Version irgendwie mit einbringen können. Einfach so eine Ausweichrolle zu machen.
Ja.
Okay, das gab's gar nicht, oder wie?
Nee.
Wusste ich jetzt gar
Das
nicht.
kannst du auf dem PC nicht. Auf dem PC kannst du nur laufen. Keine Ausweichrollen machen.
Also wie bei den klassischen Diablo-Teilen, sag
Genau,
ich
wie bei
mal.
den klassischen Diablo-Teilen. Das ist wirklich eine
Okay.
sinnvolle Neuerung, die das auch auf der Konsole echt nochmal spielenswerter und auch irgendwie actionreicher sich spielen lässt.
Wollte gerade sagen, also wirkt natürlich deutlich actionorientierter, ja.
Und das Spiel ist auch wirklich Action pur. Also wenn du dich mal eben kurz, ich weiß nicht, zig Goblins gegenüber siehst, die auf dich einstürmen, dann hast du schon ein bisschen Muffensausen.
Also, es macht aber echt Spaß einfach. Also,
Es macht
du
Spaß.
hast ja auch einfach dieses Trefferfeedback. Das war ja schon immer bei Diablo einfach phänomenal gut, ja. Das haben sie bei Teil 3 wirklich schon fast zur Perfektion getrieben. Und was ich auch sagen muss, also wenn wir jetzt von der Ultimate Evil Edition reden, weiß ich nicht, da müssen wir ja auch irgendwie vielleicht ein bisschen über den neuen Akt reden, beziehungsweise auch über die neuen den neuen Charakter, nämlich den Kreuzritter.
Den Kreuzritter. Also ich habe jetzt fast ausschließlich nur mit dem Kreuzritter gespielt, weil ich
Ja,
das
ich
so
auch.
eine affengeile, pardon für diesen etwas Ausdruck, denn für diesen etwas merkwürdigen Ausdruck, weil ich das einfach so eine saustarke, schon wieder diesen merkwürdigen Ausdruck, Figur finde.
Ja, ich.
Also wenn man bedenkt, sorry, wenn ich jetzt schon wieder dazwischen quatsche, also ich habe auf dem PC mit allen Klassen angefangen zu spielen. Aber erst der Kreuzritter hat bei mir so wirklich diesen Fun-Faktor ausgelöst, weil die Figur, die hat Moves drauf. Das ist einfach unglaublich. Da reitest du mit einem Feuerpferd mal eben kurz durch die gegnerischen Feindesmassen oder stürzt dich vom Himmel auf die herab oder rufst die Seelen von gefallenen Kameraden auf und die dann auch deine Feinde angreifen. Also es ist schon echt Hammer, was die Figur auf Lager hat.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich habe auch immer das Gefühl, also ich weiß nicht, ob es euch so geht, ihr habt ja wahrscheinlich alle den Film Avengers gesehen. Ich habe das Gefühl, als sie den Charakter entwickelt haben, haben die Entwickler vorher ein bisschen zu viel Avengers geguckt, weil der ist irgendwie so ein Mischmasch aus allen Avengers-Helden.
Okay,
Falls es euch mal
woran
so,
machst du das
also
fest?
falls es euch mal so aufgefallen ist, ja, er kann halt irgendwie elektrisierte Hämmer werfen, er kann sich in ein etwas, eine etwas monströsere Gestalt verwandeln für kurze Zeit. Er kann ein Schild werfen, ja, der dann auch noch mehrere Gegner treffen kann. Also es hat schon Parallelen.
Ja, stimmt. Ja.
Nee, aber ich muss auch sagen, also die Figur macht auch richtig Spaß. Ich habe den jetzt, also ich bin noch nicht ganz auf Level 70, ich bin jetzt, glaube ich, irgendwie Mitte Level 40, 45, aber auch im letzten Akt halt. Und auch der letzte Akt, den finde ich einfach super. Im Vergleich zu dem, gerade zu dem, finde ich, etwas sehr schlecht gehaltenen vierten Akt, ist das wirklich noch so ein Sahneaufguss. Also das hätte für mich eigentlich der vierte Akt sein müssen irgendwie. Ich weiß nicht,
Gut,
also ich
aber
weiß
wir wollen
nicht.
jetzt nicht spoilern
Nein,
für die
nein, nein,
Hörer,
nein.
weil.
Wir wollen natürlich jetzt nicht spoilern, aber ich kann nur sagen, also wer jetzt vielleicht nur die Xbox 360-Version gespielt hat und vielleicht ein bisschen enttäuscht war vom vierten Akt, kein Problem. Der fünfte, der haut alles wieder raus.
Wie findet ihr eigentlich das Level-Design? Also, das ist mir auch positiv aufgefallen, weil die Akte sind nicht einfach durchgängig, in Anführungszeichen eintönig gestaltet, sondern auch durchaus unterschiedlich. Also besonders der zweite Akt ist mir da positiv in Erinnerung geblieben. Weil da wurde die Wüste, dann durch die Kanalisation, dann durch einen Palast und hast du nicht gesehen. Also das finde ich schon beeindruckend.
Ja, ich fand auch, also die ersten drei Akte, die waren designtechnisch wirklich phänomenal. Also der erste Akt, klar, fängt schön Diablo-like, schön düster an.
In Tristram, wie es schon fast Tradition ist.
Genau, in Tristram, wo man auch so Anhauchungen der standardmäßigen Tristram-Musik hört, über Katakomben. Und dann kommt eben der zweite Akt, der irgendwie sehr nah an dem zweiten Akt aus Diablo 2 ist mit der Wüste, nur dass man da eben nochmal durch so eine sehr schön designte Oase läuft, eben wie du sagst, die Kanalisation. Dann der dritte Akt mit seiner wirklich echt super inszenierten Schlacht. Also klar, auch wenn das alles geskriptet ist, das sieht einfach genial aus, wenn du da eine Mauer entlang rennst und dann kommen irgendwelche Greif- oder Gargoyles und reißen da die Soldaten mit. Also das sieht einfach nur super aus und das macht, bringt einfach alles super Atmosphäre. Deswegen war, ja, ich weiß, ich will jetzt nicht für so viel für den Michael spoilern. Vierter Akt ist dann im Himmel, das kann ich ja sehr erwähnen. Den fand ich persönlich nicht ganz so schön, nicht ganz so toll, weil der so sehr abwechslungsarm ist. Irgendwie. Und da quasi, ja, nicht viel los ist irgendwie. So im Vergleich gerade zum, im Vergleich zum wirklich phänomenalen dritten Akt ist da recht wenig los.
Also ich würde generell den interessierten Spielern die Ultimate Evil Edition empfehlen, weil die anders als die PC-Fassung auch offline spielbar ist. Das ist mir noch immer eben eingefallen.
Oh ja, da hast du vollkommen recht. Das ist, also, da könnten sich auch wirklich die meisten PC-Spieler ziemlich verarscht fühlen, weil es am Anfang hieß, nein, nein, wir können das nur online, das kann man nur online spielen, das ist nicht anders möglich. Und auf der Konsole, klar, wie kann es anders sein, ist es auch natürlich offline möglich. Ist halt ein ziemlicher, ja, es ist schon irgendwo ein Tritt in den Allerwertesten für alle PC-Spieler.
Ja, am PC ist es ja wahrscheinlich zwingend an das Battle.net gebunden, oder? An dem Fall.
Genau.
Ja.
Und auf der
Ohne
Kon
Battle.net kein Diablo 3.
genau, und auf der Konsole ist es, ich finde es halt cool, dass du es auf der Konsole quasi nur vernetzen kannst. Aber du kriegst dadurch ja nicht wirklich, also du hast dann, glaube ich, dadurch kriegst du einen Gegenstand geschenkt von Blizzard, wenn du das machst. So, aber allein die Tatsache, dass du eben, wenn du dein, also unabhängig von der Plattform, wenn du vorher auf der 360 oder der PS3 gespielt hast, kannst du auf Xbox One und PS4 deine Charaktere komplett übertragen, was ich wirklich super fand. Also, dass das. Ich finde es immer noch schade, dass man nicht auch einfach das Ganze mit seinem PC-Account verknüpfen kann, weil möglich wäre das technisch. ja.
Ja, aber das wäre ja zu viel des Guten gewesen.
Ja,
So,
wahrscheinlich.
wie Konsolenbesitzer können ja nicht den ganzen Arsch voll Puderzucker geblasen kriegen.
Ja, so in etwa wahrscheinlich, ja.
Sag mal, Michael,
Ja.
ich habe dir ja in Diablo 3 ein Geschenk geschickt. Was war das eigentlich?
Wann hast du mir das geschickt?
Das war, warte. Das muss am Montag oder so gewesen sein.
Dann wird es jetzt peinlich, weil ich scheinbar noch nicht ausgepackt habe.
Oh.
Also ich
Ja,
weiß jetzt noch von keinem Geschenk.
also worauf ich hinaus wollte, ist, man erhält im Spiel regelmäßig so Items, die man an andere Diablo 3 Spieler verschicken kann, und es handelt sich dabei um Geschenke. Nur ich habe bislang fleißig verschickt, aber bei mir ist nie was angekommen und daher weiß ich einfach nicht, was genau verschicke ich da? Patrick, kannst du mir da vielleicht helfen?
Ja, ich habe schon was bekommen. Das sind quasi, also ich habe auch schon was verschickt. Das sind quasi ja, du kriegst ja meistens von Bossgegnern, dann kriegst du ja quasi irgendwie geschenkt. Das wird, also bei der PS4 ist es so, da wird sogar der Name desjenigen angezeigt, für den es am besten reserviert ist quasi. Und das sind auch wirklich teils Gegenstände, die nützlich sind. Also ich hatte da halt irgendwie einen Ring, ja, der halt für den Kreuzritter. Zumindest einen Ring meines Kreuzritters konnte ich damit austauschen. Also das sind schon, ich denke mal, dass das teils schon Geschenke sind, die dann vom Spiel generiert werden, die halt wirklich dann quasi auf den Level des bis dato gesicherten Freundecharakters angepasst sind. Und das finde ich echt schon eine super Sache.
Also ich hatte ja auch schon mal ein Geschenk. Also ich habe schon mal einen so einen Bossgegner gefunden, den ich dann niederkloppen musste. Und der ließ dann ein Geschenk zurück. Und witzigerweise hieß der Nemesis. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, ob das dann vielleicht eine bestimmte Stelle ist, wo also jemand von meiner Freundesliste vielleicht gestorben ist. Und dann quasi noch Geschenke für ihn da zurückbleiben oder so. Keine
Ja,
Ahnung.
das ist auch, dass du es gerade ansprichst, das ist nämlich auch noch eine neue Funktion. Ich glaube, die gibt es auch nur in der Konsolenfassung, wenn ich mich nicht irre. Es ist wirklich so, dass wenn ein Freund an einem bestimmten Gegner, das sind meistens diese Elite-Gegner, also die blauen oder
Ja.
gelben, wenn er an denen stirbt, dann bekommst du als Freund, also irgendein Freund, ich weiß gar nicht, ob es alle, irgendein Freund bekommt dann durch Zufall eben diesen Gegner als Nemesis. Dann kann er quasi seinen Freund rächen und dadurch noch ein bisschen mächtigere Items kriegen.
Okay, dann war das wahrscheinlich der.
Das war wahrscheinlich sowas. Da hatte ich leider noch keinen.
Mir ist einer sozusagen vor die Flinte gekommen und ja, der hat mir ein bisschen zugesetzt, aber ich habe den dann letzten Endes doch niederringen können.
Ja. Ich finde auch an sich schön, also das war ja schon in der alten Konsolenfassung so, es gibt ja kein Auktionshaus mehr. Das gibt es ja schon länger nicht mehr. Aber es gibt ja jetzt wirklich die Möglichkeit, Post zu schicken. Ja, die Geschenke verschickt man über Post, aber du kannst ja auch irgendeinen Gegenstand an deinen Freund verschicken. Und so hast du zumindest wieder so ein bisschen diesen Tauschhandelfaktor, den du auch schon in Diablo 2 hattest, den ich wirklich sehr gelungen fand. Also ich weiß nicht, auf dem PC ist es mittlerweile so, wenn du mit jemandem zusammenspielst, dann hast du irgendwie, wenn du einen Gegenstand findest, ich glaube 5 Minuten Zeit, deinem Freund diesen Gegenstand einfach zu überlassen. Ansonsten ist dieser Gegenstand an dich gebunden. Also auf PC will Blizzard das jetzt komplett untersagen, quasi, dass du handeln kannst. Und ich finde es schön, dass es jetzt aber in der Konsolenfassung doch zumindest durch den Briefkasten so eine Schleichmöglichkeit gibt, zumindest mit Freunden zu handeln.
Wobei natürlich die Frage ist, ob das vielleicht sogar für die PC-Version nachgepatcht wurde oder so. Müssen wir vielleicht prüfen, aber Entschuldigung,
dass ich wollte. Nee, es ist schon in Ordnung. Es ist schon in Ordnung. Gut, ja. Okay, was ich sagen wollte, was mir, also zum einen finde ich die Story sehr gut erzählt, hat richtig schön Drama und zieht einen mit. Und zum anderen finde ich es sehr gut, dass die Söldner, oder besser gesagt, die Charaktere, die euch im Kampf begleiten, wirklich Persönlichkeiten haben. Also es handelt sich nicht irgendwie um irgendwelche 0815-Figuren, die man wie zum Beispiel in Diablo 2, die man irgendwie anheuern konnte, sondern wirklich um Figuren, die einen begleiten und die eine eigene Geschichte haben.
Ja, ja. Und vor allem diejenigen, die auch währenddessen man rumläuft, auch mit einem sprechen. Es sind zwar relativ wenige Dialoge, sage ich mal, die auch sich dann hin und wieder mal wiederholen, aber es lockert irgendwie das Ganze auf und macht das alles einfach persönlicher.
Ja, ich fand vor allen Dingen die Gespräche zwischen dem, was war das? Ich glaube, zwischen dem Paladin und Udin und dem Kreuzritter herrlich, weil der Kreuzritter so einen schönen, trockenen Humor hat. Oder der ist einfach so geradeaus und scheißegal, was links und rechts ist, ich schaffe das schon, der Glaube wird mich retten und ja. Das fand ich schon sehr genial.
Ja, ich fand an sich, also das fand ich an sich, die Sprachausgabe ist wirklich sehr gelungen, weil das sind auch, wenn man mal so hört, das sind alles irgendwo Synchronsprecher, die man aus Film und Fernsehen kennt. Ja. Zum Großteil. Ja, wenn du es so hörst, also du hörst einmal, ich glaube, der Barbar hat, meine ich, sogar die Synchronstimme von Russell Crowe. Deswegen, es ist schon, also da hat Blizzard schon reingehauen. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da wirklich so professionelle Synchronsprecher für anheuert. Ne?
Ja, aber das spricht für die Qualität des Produkts, finde ich. Weil daran merkt man wirklich, dass Blizzard Geld investiert hat. Und das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja, auf jeden Fall. Und sie haben auch mit der Ultimate Evil Edition sowieso, aber an sich auch gezeigt, dass das Konzept Diablo auf der Konsole perfekt funktioniert.
Ja, aber sowas von. Vor allen Dingen... ja, du darfst aber, wenn man bedenkt, die haben ja nicht nur die Steuerung bearbeitet, sondern auch das Inventarsystem und so. Auf dem PC hast du ja alles irgendwie halbwegs in einer Gesamtübersicht. Und auf der Konsole hast du es so, du kannst bis zu 60 Gegenstände tragen. Es ist alles sortiert in verschiedene Kategorien. Sprich, du kannst nachgucken, ich habe da jetzt eine Waffe, ich gucke jetzt unter Waffe nach. Ich gucke unter Ringe nach, da ist auch was gekommen. Und vor allen Dingen, es wird dir auch da gezeigt, in welcher Kategorie du was Neues gekriegt hast. Und um ehrlich zu sein, ich finde, das ist wesentlich übersichtlicher als auf dem PC.
Ja, das fand ich leider auch. Nee, also am Anfang war ich erstmal ein bisschen, habe ich erstmal gedacht, okay, was soll mir das jetzt bringen? Aber allein, dass du quasi, wenn du einen Gegenstand aufhebst, sofort über einen Schnellzugriff quasi direkt sehen kannst, okay, dieser Gegenstand ist jetzt besser als den ich schon trage und den quasi im Gameplay, ohne ins Menü zu wechseln, direkt anlegen kannst. Allein diese Funktion finde ich schon super. Also die nutze ich eigentlich ständig.
Vor allen Dingen, dir wird ja auch sofort angezeigt, ist ein Gegenstand besser oder schlechter als derjenige, den du aktuell trägst. Jetzt nicht nur, wenn du das Menü öffnest, sondern auch, wenn du ihn gerade aufpickst oder wenn er gedroppt wird. Dann gibt es ja so eine Schnellübersicht und du siehst anhand der drei Unterkategorien, gibt es ja so Pfeile. Wenn du drei grüne Pfeile hast, dann ist der in dieser Kategorie wesentlich besser als der Gegenstand, den du aktuell trägst.
Ja. Und genau, also und was wir gameplay-technisch noch erwähnen müssen vielleicht, was echt interessant sein kann, also ich meine, ich konnte es jetzt leider nicht so krass mäßig ausprobieren, aber es ist ja, also klar, wir haben schon gesagt, es ist offline spielbar, aber es ist auch Koop im Offline mit bis zu 4 Spielern spielbar. Und das ist heutzutage ja wirklich selten. Also ich habe es halt schon zu zweit gespielt. Und das macht schon einfach Laune. Und du kannst es ja auch variieren. Du kannst sagen, du spielst zu zweit an einer Konsole online mit noch zwei anderen. Das ist ja machbar, das ist möglich. Und also das finde ich auch einfach, das ist klar, das ist irgendwie so eine Kleinigkeit, aber die macht das Ganze doch noch. Also damit sind halt quasi Koop mit 4 Leuten, dachte ich, hast du viel Trubel auf dem Bildschirm, aber da kannst du, glaube ich, auch schöne Abende mit füllen.
Das auf jeden Fall. Michael, eine Frage an dich.
Ja.
Auf welchem Schwierigkeitsgrad spielst du?
Ich spiele eigentlich von Anfang an schon auf schwer.
Das ist auch sinnvoll. Okay.
Ja. Ich habe zwar schon mal angefangen auf normal mit dem Mönch, aber irgendwie war es mir dann zu einfach. Und der Charakter hat mir auch nicht so zugesagt, deswegen habe ich dann mit der Dämonenjägerin begonnen und dann eben sofort auf schwer. Und da ist es eigentlich so, die Schwierigkeit, die mir so zusagt, sage ich mal. Also schon nicht zu herausfordernd, aber fordernd zumindest. Also, und man findet ja auch deutlich besseren Loot und so weiter, also lohnt sich's auch.
Ja, also du hast da schon was angesprochen. Normal ist der niedrigste Schwierigkeitsgrad und das ist für viele Spieler, denke ich, zu einfach. Also ich muss sagen, ich bin ein Warmduscher, ich spiele auf normal, aber ich habe halt vor, mich von normal so peu à peu hochzuarbeiten. Man kann zwar den Schwierigkeitsgrad problemlos mitten im Gameplay verändern, ohne Auswirkungen auf das Gameplay, aber ich habe das bislang, ehrlich gesagt, nicht getan.
Ja, ich schon. Also ich habe von Anfang an, aber weil ich es halt auch schon auf dem PC gespielt habe, auf schwer gespielt. Und bin mittlerweile, also sobald du so ein, das merkst du aber auch irgendwann im Gameplay, dass du merkst, okay, du kriegst keinen Schaden einfach mehr. In dem Moment kannst du quasi schon sagen, okay, dann gehe ich mal noch eine Stufe höher. Also ich spiele jetzt momentan auch auf Profi. Und das Schöne ist einfach, du levelst halt einfach viel, viel schneller. Also während du auf dem PC, also im PC ist es mittlerweile auch das System, aber als das noch mit den ganz normalen Schwierigkeitsgraden war, wo du das Spiel wirklich irgendwie 3 oder 4 Mal durchspielen musstest, um alle Schwierigkeitsgrade freizuschalten, hat sich das doch gezogen. Also da warst du dann vielleicht Ende des ersten Durchgangs, wenn es hochkam, Level 30. Ja, und ich bin jetzt quasi Anfang, Mitte des 5. Aktes und bin halt fast Level 50. Es ist also schon ein erheblicher Unterschied.
Was hat es eigentlich mit diesem Paragon-Leveln oder was immer das ist, auf sich?
Ach so, ja, das wird auch noch sehr interessant. Also das ist gerade das Interessante fürs Endgame. Da würde ich nämlich auch noch gerne drauf eingehen, weil wir haben ja den Skilltree ein bisschen bemängelt. Blizzard hat das Ganze mit dem Paragon-System ein bisschen versucht auszugleichen. Das Paragon-System gibt es auch schon auf dem PC. Und das ist eben, sobald du mit einem Charakter Stufe 70 erreicht hast, sammelst du trotzdem weiter Erfahrungspunkte und sammelst Level. Und diese Level sind dann die Paragon-Level. Und das Schöne an den Paragon-Leveln ist, egal mit welchem Charakter du die sammelst, du kannst dann für jeden neuen erstellten Charakter auch Paragon-Stufen hochleveln. Das heißt, wenn du mit einem Charakter schon irgendwie 5 Paragon-Level geholt hast und du erstellst einen neuen, dann kannst du bei dem auch Paragon-Punkte vergeben. Und das Ganze ist dann so, dass du verschiedene Attribute der Charaktere noch beeinflussen kannst. Also zum Beispiel noch eine höhere Trefferchance skillen kannst oder ein besserer Magiefundbonus. Das Ganze regt dann noch so ein bisschen mehr an, das im Endgame wirklich weiterzuspielen. Weil auch wenn du Level Stufe 70 erreicht hast, du deinen Charakter dann doch relativ frei dahingegen noch ein bisschen besser skillen kannst. Zumindest von deinen Attributen her. Also du kannst zum Beispiel eine Dämonenjägerin einfach noch mehr in Geschicklichkeit reinpushen, damit die einfach noch mehr Schaden macht oder sowas. Und das finde ich echt super, das macht auch, das bringt einem doch auch wesentlich mehr Langzeitspaß. Vor allem, weil ich glaube, Blizzard hat ja jetzt auch, ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon ist, aber angekündigt hat, dass es jetzt auch wie bei Diablo 2 wieder so Seasons-Charaktere geben wird. Die dann quasi, solange eine Season läuft, irgendwie wahrscheinlich irgendeinen Loot-Bonus haben werden. Und sobald diese Season vorbei ist, der Charakter quasi wieder runtergestuft wird und man muss quasi nochmal von neu anfangen, um wieder den besseren Loot zu kriegen.
Also das klingt interessant. Und nach einem weiteren Spielabendfresser oder Spielzeitfresser für die Zukunft.
Ja,
So als ob es nicht davon noch mehr als genug gäbe. Aber das ist eben so, das ist eben so.
Nee, das ist auch natürlich typisch Blizzard, ne? Also, das ist
Ja,
ja
aber
da.
Patrick, du hast ja auch die 360-Fassung gespielt, hast du erzählt, ne?
Genau.
Würdest du jetzt sagen, dass ich auch, wenn ich jetzt schon die 360-Version habe, dass es sich wirklich lohnt, die Next-Gen-Version zu holen?
Auf jeden Fall. Also allein der fünfte Akt, den finde ich schon super. Und wenn man, also ich meine, die Ultimate Evil Edition, die gibt es ja auch für die Last Gen. Da ist sie wesentlich günstiger. Also da kostet sie ja wirklich nur, als würde man sich jetzt das Add-on kaufen. Also da würde ich wirklich sagen, also wer sich die jetzt nicht unbedingt, also wer jetzt nicht unbedingt 60 bis 70 Euro in die Next Gen investieren will, weil er einfach sagt, ja nee, mir reicht's auch auf der Last Gen, dem würde ich empfehlen, sich halt die 360-Fassung zu holen. Die ist dann natürlich grafisch nicht so spektakulär. Aber allein der fünfte Akt, der lohnt sich für den Preis. Ich glaube, von auf der Last Gen sind es 29 Euro oder 30 Euro. Also, wenn ich überlege, dass ich für das Add-on, als es auf dem PC rauskam, 40 Euro geblecht habe, ist das wirklich ein fairer Preis. Und auch allen anderen würde ich auf jeden Fall zur Next-Gen-Fassung, also ich finde die Next-Gen-Fassung viel, viel schöner allein als die PC-Fassung. Und das hat man wirklich selten bei einem Spiel. Also, ich kann nur jedem die Next-Gen-Fassung empfehlen. Allein schon, weil man seinen Charakter, egal ob man sich jetzt, ob man jetzt die PS4 hat und auf der 360 vorher gezockt hat, man kann sich den Charakter, seine Charaktere einfach importieren und weiter mit denen spielen auf der PS4. Und das ist nicht einfach super.
Also gibst du dem Spiel sozusagen den Daumen hoch.
Ich gebe zwei Daumen hoch.
Okay, wie viel gibst du Daumen hoch, Michael?
Mindestens drei. Also, nee, also ja, auf jeden Fall zwei, weil es ist, also das Spiel hat genug Replay-Value, um wirklich monatelang zu unterhalten. Und ja, gut, ich bin jetzt natürlich relativ frei von allen Vorurteilen, sage ich mal, weil ich ja weder die PC-Version noch die Last-Gen-Version gespielt habe, aber ich finde, also ist auf jeden Fall von dem doch relativ mageren Angebot, Spieleangebot von der aktuellen neuen Generation eigentlich wirklich ein Must-Have-Titel.
Ja, definitiv. Also ich gebe den Spielen keinen Daumen hoch. Einfach aus dem Grunde, weil ich dem Spiel irgendeine Bewertung nah an der 10 gebe.
Okay.
Und das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass der normale Schwierigkeitsgrad einfach zu einfach ist. Und das ist wirklich das einzige Manko, was mir an der Diablo 3 Ultimate Evil Edition einfällt. Oder
Naja,
nicht
dafür.
gefällt.
Naja, wenn du dafür hast du ja noch bestimmt, ich glaube, sieben oder acht andere Schwierigkeitsgrade vor dir.
Ja, aber ich sag mal so, ich bin jetzt nicht jemand, der sich sofort mitten ins Getümmel sozusagen stürzt. Mir reicht so, normal ist für mich immer der perfekte Einstiegsschwierigkeitsgrad. Weil unter normal verstehe ich wirklich, ja, es ist nicht zu einfach und es ist auch nicht zu herausfordernd. Und bei Diablo 3, der Ultimate Evil Edition, ist halt normal wirklich zu einfach. Und deshalb, ja, das Spiel ist nicht ganz perfekt. Es ist an der Perfektion und es macht jede Menge Spaß.
Ja, das ist doch mal ein Wort.
Ja.
Also auf jeden Fall von uns dreien gibt es eine Kaufempfehlung für die Ultimate Evil Edition. Möglichst für die Xbox One oder die PS4, je nachdem, welche Konsole ihr besitzt oder präferiert. Ja, und mir fällt jetzt nichts mehr zu dem Spiel ein. Wie sieht es bei euch aus?
Nee, ich glaube, wir haben soweit alles durch. Also wie gesagt, ja, wer Diablo 3 noch überhaupt nicht gespielt hat, dem kann ich es nur empfehlen. Wer sagt, er hat es schon auf dem PC und braucht es einfach nicht auf der Konsole, okay, kann ich auch verstehen. Für die PC-Spieler wird es wahrscheinlich eventuell nicht lohnen. Die wollen vielleicht nicht nochmal neu anfangen müssen. Aber wie gesagt, auch allen Last-Gen-Konsolen, Diablo 3-Besitzern kann ich eigentlich nur wärmstens die Ultimate Edition empfehlen.
Aber sowas von. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden für diesen wieder wunderschönen Podcast.
Sehr gerne.
Und euch Zuhörern wünsche ich einen schönen Tag, schönen Abend oder wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal.
Jo, tschüss.
Ciao.
Tschüss.